Wer hätte das gedacht? Und zwar mit einer neuen Predigtreihe. Wir haben schon lange keine Predigtreihe mehr gemacht. Und diese Predigtreihe haben wir mal überschrieben mit dem Thema Gott kommt mir nah. Und ich glaube, dass das ein grundsätzlich ja etwas ist, was wir uns wünschen, wo sehr, sehr viele drinliegen, hinterstecken kann, das zu empfinden. Und ich möchte gerne heute mit euch mal anfangen damit, einen Bibeltext nochmal zu lesen aus einer Rede von Paulus, die er vor langer, langer Zeit in Athen gehalten hat. Und zwar auf dem sogenannten Areopag und dort nicht in einer Kirche, nicht vor Christen, sondern vor Nichtchristen. Und er erklärt den Leuten den christlichen Glauben. Und ein Ausschnitt daraus, Apostelgeschichte 17 ist es. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Als Erstes, was mich da angesprungen hat und was natürlich irgendwie halt auch gut zu dieser Predigtreihe passt, ist, dass Gott ja jedem von uns wirklich nahe ist. Er ist ja jedem von euch wirklich so nahe. Und das Erste, was man so vielleicht, also offenbar bei mir in den Gedanken ist, so, ja, war vielleicht, ja, so theoretisch, erstmal so grundsätzlich, philosophisch, ja, aber so wirklich, wirklich Gott nahe, ist mir Gott wirklich so dermaßen nahe, dass, warum bekomme ich das so wenig mit, warum fühle ich mich häufig so ganz anders, warum empfinde ich das häufig so ganz anders und trotzdem scheint es ja so zu sein, dass er uns total nahe ist. Und dass wir irgendwie halt auch, dass dieses Leben, dass wir durch ihn leben und in ihm handeln und dass wir ihm das Leben verdanken und dass es allein auch irgendwie physikalisch so zu sein scheint, dass wir ohne Gottes uns umgebende Kraft, dass das hier alles zack so zusammenfallen würde wie so ein leerer Sack. Dass wir da drin vielleicht auch so dermaßen leben, uns darin umgeben, dass wir es manchmal gar nicht wahrnehmen, so wie Schwerkraft oder die anderen Kräfte, die auf uns wirken, weil wir sie einfach, wir kennen es gar nicht anders, dass wir diese Gotteskraft, dass das ein Teil davon ist. Und das, was Paulus halt hier auch sagt, dass wir halt auch von ihm abstammen. Aber das Zweite, obwohl das ja so ist, dass Gott uns ja so, wie Paulus das sagt, uns so total nahe ist und dass wir irgendwie auch in ihm leben und in diesem in seinem Lebensumfeld leben und auch seine Kinder sind, ist es trotzdem eigentlich der Sinn des Lebens, dass wir ihn mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Also wir sollen ihn suchen und sollen ihn dann auch finden können und mit ihm in Berührung kommen. Und ich habe es mal in der Schlachterübersetzung auch nochmal hier euch ausgedruckt, die mag ich ja auch sehr, die hat irgendwie so einen kraftvollen Ausdruck, finde ich. Und die übersetzt das auch sehr gut. Warum hat Gott das alles gemacht? Damit sie ihn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und das ist so ein bisschen so etwas, was ich auch irgendwie vielleicht für diese nächsten Wochen irgendwie uns wünsche, dass wir umhertastend das wahrnehmen können. Also umhertastend macht ja jemand, der so irgendwie, ja, der so irgendwie ein bisschen im Dunkeln steht, irgendwie noch was sucht. Da passiert auch manches Malheur. Ich habe mal irgendwie der hat erzählt, der ist auch so durch die Wohnung gegangen. Und weil es war kein Licht an und er suchte irgendwas und dann lief er genau auf eine aufstehende Tür zu. hat sich total erschreckt. Aber okay, manches kann dabei passieren, aber umhertasten, wahrnehmen und aber auch finden können. Gott ist nicht der, der sich so gut versteckt wie beim Versteckenspielen, dass er wirklich eigentlich, er wird nie gefunden, sondern es ist sein ureigenstes Interesse, dass wir ihn finden. Es ist nicht sein ureigenstes Interesse, dass er sich so gut versteckt, dass wir ihn nicht finden. Bei Nähe, ob zwischenmenschliche Nähe oder Gottes Nähe. Eins der Hauptprobleme, und deswegen ist das irgendwie auch etwas, worüber ich jetzt hier am Anfang predigen möchte, und vielleicht betrifft es euch nicht, dann seid froh, dass es euch nicht mehr betrifft, aber vielleicht betrifft es euch doch hier und da, dass es immer Nähe dann aufhört, wenn es ein Hindernis gibt. Wenn es irgendwie ein Thema gibt in der Beziehung, worüber man nicht mehr reden kann. Wenn es Geheimnisse gibt, die nicht gut sind. Wenn es Geheimnisse gibt, ja, für Weihnachten, weil man hat schon was und man freut sich schon, wenn man das herausposaunen darf, dann fühlt sich das gut an. Aber wenn es Dinge gibt, die man eigentlich nicht mehr erzählen kann. Und dann entsteht an einem Punkt zumindest Distanz. Und Distanz ist, finde ich, so ein bisschen so das Gegenteil von Nähe. Gott ist mir nah. Und es gibt häufig Dinge, die uns Gott so auf Distanz halten. Wir haben uns letztens mal auf der Arbeit und irgendwie auch gestern bei uns zu Hause über, ja, so, wie will ich das sagen, über Lug, Trug, Diebstahl und schlimme Dinge unterhalten. Und wir saßen da so irgendwie am Küchentisch. Wir haben einen französischen Austauschschüler und dann habe ich gedacht, dann habe ich auch meine Mama eingeladen. Die hat Schnitzel gemacht, weil ich finde, wenn man in Deutschland schon mal ist, da muss ein französischer Austauschschüler auch mal einen Schnitzel gegessen haben. Und wir haben uns so unterhalten über so verschiedene Dinge, die so passieren und wo Leute so auch Gelder abzocken und. Und da gab es ganz, ganz viele Geschichten. Und auf der Arbeit haben wir uns letztens auch mal darüber unterhalten. Und unter anderem war da eine Geschichte nur mal als ein Beispiel. Und diese Beispiel, das möchte ich direkt vorwegschieben und bitte dort um Gehör, dass ihr das zu Protokoll nimmt. Es ist keine Geschichte, die in einem Remscheider-Kreditinstitut passiert ist, sondern in einer völlig anderen Stadt. Und zwar war da ein Banker, der scheinbar mit seinem Lohn unzufrieden war, der sich unterbezahlt fühlte. Er arbeitete an einer Kasse und irgendwann hatte er den Gedanken, da gibt es doch so ein paar Rentner, die haben richtig viel Geld auf dem Sparbuch und die heben das eh nie ab. Also, wenn die das nächste Mal kommen und ihre Zinsen nachtragen lassen in ihr Sparbuch, buche ich einfach mal eine große Abhebung. Das Sparbuch frisiere ich, dass sie das gar nicht mitbekommen. Und das Geld tue ich meinen, nehme ich mit. Und hat sich das genau Protokoll geführt, welche Rentner jetzt wo, wie, quasi wo die ganzen Bücher nicht mehr, die Urkunden nicht mehr stimmen. Und hat sich das Geld in die Tasche gesteckt und hat gedacht, ich habe einen guten Plan. Ich fahre damit ins Ausland und dort kaufe ich wertvolle Möbel, Antiquitäten. Und die werde ich in Deutschland gewinnbringend wieder verkaufen. Und mit dem Gewinn, da lebe ich gut von und sozusagen den Kaufpreis, den ich dafür erzielt habe, ich habe was für 50.000 gekauft und dann für 80.000 verkaufe ich das und dann kann ich ja auch die 50.000 wieder den geprellten Rentnern ja zurückzahlen. Oder beziehungsweise die Rentner sind ja gar nicht geprellt, sondern halt sein Arbeitgeber. Und dann fällt das auch gar nicht auf, ja, weil das wird keiner merken. Und dann ist es irgendwann doch aufgefallen, irgendwann kam dann mal jemand und sagte, ich möchte gerne Geld abheben und dann sagte, nee, ist gar nichts mehr da. Ja, wie, nichts mehr da? Ich habe doch nie Geld abgeholt. Ja, ist nichts mehr da. Warum steht denn da? Und dann kam das halt raus und man hat auch diese Scheune oder diesen Lagerraum gefunden und da stand alles voll Antiquitäten, die sich dann scheinbar doch nicht so gut verkaufen ließen. Und dann sagte mein Kollege, und wir hatten dann auch so andere Geschichten, wo man denkt, da hat jemand Gelder veruntreut und das ist auch kein Thema, wo man jetzt sagen kann, das passiert Christen nicht, sondern da gibt es auch Geschichten, wo es gerade Christen auch genau sowas machen. Und mein Kollege sagte dann zu mir, das ist doch total dumm, das kommt doch eh irgendwann raus. Da kommt doch alles irgendwann raus. Und in dem Moment sind bei mir so die Groschen so direkt haufenweise gefallen. Ich so, hey, du hast recht. Du hast recht. Das kommt echt alles raus. Alles. Alles, was du falsch gemacht hast, alle schmutzigen Gedanken, alles, was du dir im Internet angeguckt hast, alle Fantasien, die du mal vielleicht noch nicht ausgelebt hast, aber es kommt wirklich alles raus. Und dann guckt er mich ganz erschrocken an. Wirklich alles? Ich so, ja, ich glaube wirklich, alles kommt raus. Und dann war das plötzlich nicht mehr, wenn man sowas von außen betrachtet und sagt sich, oh, ist der doof, das kommt doch irgendwann alles raus. So von außen betrachtet kann man so gut das so beurteilen. Und das ist ja auch richtig, dass das jetzt auch, und dem klar, dann der verliert seinen Job, der verliert irgendwie der ist danach richtig down. Also das ist schon eine Katastrophe, wenn dann sowas rauskommt. Aber wenn man plötzlich dann merkt, oh Mann, ich bin ja irgendwie ein Teil davon, alles kommt raus. Und wenn der eine oder andere guckt so ungläubig, deswegen auch nochmal ein paar Bibelstellen dazu. Denn es wird alles ans Licht kommen, was jetzt noch verborgen ist, wird öffentlich bekannt werden. Deshalb lasst euch warnen. Alles, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr hinter verschlossenen Türen flüstert, wird man von den Dachterrassen rufen. Oder 1. Korinther 4, Vers 5. Er wird das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Jetzt bin ich ja gar nicht mehr der, der von außen da steht und sagt, Mann, ist der doof, das musste doch rauskommen, sondern bin ich ja einer, der da bei dem steht, der eigentlich da quasi der einer der Doofen ist, so ein bisschen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gedacht? Warum hast du das? Das wird doch irgendwann, das kommt doch alles mal raus. Und einmal möchte ich gerne für die Doofen ein bisschen um Verständnis werben. Weil die Doofen, und ich sage jetzt mal wir Doofen, wo wir immer denken, und wir denken ja häufig, das kommt doch eh nicht raus. Die Reichen, die kommen doch immer davon. Und ach, die Versicherung mal zu bescheißen, die haben eh so viel Geld, die bescheißen uns ja schließlich auch. Da können wir das doch auch mal machen. Und ja, komm, wenn man da mal so ein bisschen was, und das, ja gut, das ist doch jetzt wirklich eine Lappalie. Und guck mal auf der anderen Seite. Man hat nämlich eigentlich eine super Rechtfertigung dafür. Warum? Für das, was man tut. Ich glaube eigentlich, dass fast jeder Mensch zumindest am Anfang eine Rechtfertigung hat, warum er etwas Krummes tut. Und es gibt so einen, ja, der tut so, als wäre er ein Freund, die Bibel nennt ihn Teufel, und der da umherkommt und er kommt als Freund daher und er hat Selbstmitleid und Selbstrechtfertigung, Gründe, Argumentationen direkt im Petto und direkt auch die passende. Hey, du machst so viel Überstunden. Guck dir mal deinen Chef an. Was der für ein Auto fährt und du? Guck mal, was hat er dir je gedankt? Bist du nicht bei der letzten Beförderung völlig übersehen worden? Und wie der dich letztens bloßgestellt hat? Ist doch völlig okay. Du kannst das ja wieder gut machen. Oder das braucht doch eh kein Mensch. Die Versicherung, die haben eh genug. Du kannst doch da ruhig was wegnehmen. Und davon kannst du doch vielleicht auch noch einen Teil in die Mission geben. Tust du auch noch was Gutes. Du bist ein Robin Hood. Der Robin Hood des Bergischen Landes. Und einen Teil gibst du dir auch noch für einen guten Zweck. Nimmst es den Bösen. Oder du hast es doch mal echt nötig. Das musste man doch mal verstehen können. Und so ist es irgendwie, ich glaube, dass alle so eine Argumentation dafür haben. Und wenn du es dreimal gemacht hast, dann brauchst du auch keine mehr, weil dann ist auch das Gewissen auch weg. Also so eine Selbstrechtfertigung durch Selbstmitleid und ja, das ist, wenn du drin steckst, ist es logisch. Wenn du draußen stehst, dann denkst du dir, wie dumm sowas zu machen, das kommt doch raus und es endet dann in einer Katastrophe. Aber ich kann die Leute verstehen. Ich kann die Leute wirklich verstehen. Und auch das Denken, ach, das geht schon gut, das kommt doch bei keinem raus. Und ich meine, man guckt mal irgendwelche Sendungen und sieht sich, Mann, da sind irgendwelche Leute, die seit Jahren irgendwie eine Straftat nach der anderen machen und werden nicht belangt. Am Ende kommt es raus. Und wenn es nicht hier rauskommt, dann kommt es spätestens bei Gott raus. Und dann aber halt auch so ganz. Und das wäre gut, das nicht zu ignorieren. Manche sagen halt auch, wenn ich auch mit Kollegen mal spreche, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört oder auch bei euch selber gehört, also ich habe es bei mir auch selber schon gehört, ja gut, ja, so schlecht bin ich ja auch nicht. So schlecht bin ich ja auch nicht. Und das ist immer so, schlecht bin ich ja auch nicht, ist ja immer so eine vergleichende Aussage. Und das ist ja immer so die Frage, es gibt ja Vergleiche, wenn du dich mit Leuten vergleichst, es gibt manche Leute, wenn du dich mit denen vergleichst, dann schneidest du immer besser ab und da, ja, und man versucht das natürlich irgendwie halt auch so zu machen, wo man halt, wie man es halt gerade braucht, passt man den Vergleich an. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, ja, aber so schlimm wie derjenige bin ich ja jetzt nicht. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht drum, sondern der Vergleich, mit dem du dich eigentlich vergleichen musst, ist eigentlich ein anderer. Ein kleines Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren hier auch sehr begeistert Kigo gemacht. Und einmal hatten wir Kindergottesdienst gemacht im Roten Salon und ich hatte mit den Kigo-Kids Musik gemacht. Einer, der Felix, war am Schlagzeug, Elias hat eine E-Gitarre gespielt, einige hatte ich das Mikrofon eingestöpselt, ich hatte auch Gitarre gespielt, die auch noch verstärkt und ich konnte halt auch einige Akkorde und wir waren eine richtige, ja, wir haben richtig Musik gemacht und es war irgendwie, es hat gerockt. Das ist auch erstmal total positiv und irgendwie, keine Ahnung, ja, wir waren Rockstars und jawohl, wir haben es drauf und ich war halt auch der, das Instrument auch am besten beherrscht hat, ja, von denen so da mittendrin. Und dann kam ein Musiker rein. Und ich habe sofort aufgehört zu spielen. Ich habe mich so geschämt. Aber in dem Moment war schlagartig klar, ich kann eigentlich gar nichts. Ich kann eigentlich überhaupt nicht Gitarre spielen. Und das ist so ein bisschen, also jetzt, das soll jetzt kein Plädoyer sein, man darf auch mal hier, auch gerade hier was machen, was man darf auch mal irgendwie sowas machen, das war auch gut, ja. Und dieses Schamgefühl ist jetzt auch nicht, dass ich das jetzt sage, das ist so besonders positiv in der Situation, das ist so ein bisschen ein albernes Beispiel, aber vielleicht kennt ihr das, dass einem dann auffällt, ach du Schreck, das, ja, wie der Gitarre spielt, das ist Gitarre spielen. Und ja, nee, ich kann es eigentlich gar nicht. Jesaja ist das mal so gegangen, als er Gott sieht. Er hat eine Gottesbegegnung und da wird ihm schlagartig bewusst, vielleicht hat er vorher auch noch gedacht, ja gut, so schlecht bin ich ja auch nicht. Aber da rutscht ihm das Herz in die Hose und er sagt, er sieht Gott und sagt, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Und ich glaube, das ist so, wenn wir in seine Nähe kommen, dann könnte das passen, kann das sein, dass wir plötzlich merken, ja gut, so schlimm bin ich doch nicht. Ich habe meinen Nachbarn nicht umgebracht, ich habe ihn nicht gequält, ich habe ihn noch nicht mal diffamiert. Und wenn wir in Gottes Nähe kommen, fällt uns auf, du hättest ihn lieben sollen. Ja, und das ist, dass uns dann irgendwie eigentlich, dass wir irgendwie so merken, wie wir sind und dass wir merken, dass uns doch eigentlich auch so viel von dieser Nähe doch irgendwie trennt. Ich glaube, dass es total gut ist, bei Dingen nicht mitzumachen und sich reinzuhalten. Den Weg Gottes zu gehen. Und ich meine damit jetzt nicht, dass wir uns selbst erlösen müssen. Das ist irgendwie eine Sache, dass wer das schon mal probiert hat, der merkt, dass das irgendwie keine gute Idee ist, weil das irgendwie, es hat noch keiner geschafft. Aber wenn ich merke, dass das trennt mich so viel von Gott, es gibt so viele Hindernisse, dann ist es, ich fühle mich so weit weg von Gott. Es ist so ein Hindernis zwischen mir und ihm. Und das Gegenteil, wenn wir es schaffen irgendwie, das, uns an seinen Maßstäben zu orientieren. Ich habe diese Geschichte schon mal hier erzählt und will sie nochmal erzählen. Vor vielen Jahren, ich war im Zivi, Zivildienst und wir hatten dort bei der Wermelskirchner Kirmes gearbeitet und es war, haben da richtig Schichten an der Theke gemacht und teilweise 16 Stunden Schichten, 3 Stunden Schlaf, am nächsten Morgen wieder hin und richtig geackert und man hat uns versprochen, ihr kriegt auf jeden Fall da auch noch echt eine Abrechnung dafür, ihr werdet das bezahlt bekommen. Und das war total super und darüber hinaus gab es noch ein Liter großes Bierglas, das war voll mit Trinkgeld, Scheine und Münzen. Und nach den 5 Tagen Kirmes waren wir alle dermaßen erledigt, dass wir erstmal 2 Tage gepennt haben. Dann kamen wir wieder und das Erste, was wir gesehen haben, dass das Trinkgeld war gestohlen, was wir in dem Büro eingeschlossen hatten. Das war natürlich schon mal so die erste Enttäuschung. Und die zweite Enttäuschung war dann, als ein Angestellter uns sagte, nee, wir können euch nicht, leider nichts bezahlen, das geht nicht. Hat rechtliche Gründe. Aber ich habe eine Idee, wir machen das so, ich gebe euch einen Arbeitsvertrag mit, ihr fragt einfach einen eurer Kumpels, der unterschreibt einfach, dass er hier gearbeitet hat und dann zahle ich euch das Geld so aus. So kriegen wir das gedengelt. Aber ich mache das nur, wenn ihr es beide macht. Entweder ihr macht da beide mit oder keiner kriegt Geld. Und mein Mitkollege sagte, ach super, ja cool, ja klar, kein Problem. Ich weiß schon direkt, wen ich dann anfragen soll. Klar kriege ich hin, morgen bringe ich einen Arbeitsvertrag mit. Und ich so, Und ich ging nach Hause, habe darüber nachgedacht und habe gesagt, das fühlt sich krumm an. Auch darüber gebetet, aber dann geht das los. Von außen betrachtet, ihr wisst jetzt alle total schlau, was man hätte tun sollen, aber in so einem Moment denkt man ja schon erstmal, Mist, ja, und wie mein Kollege, der muss der jetzt unter meinen christlich-moralischen Bedenken leiden, wenn ich jetzt sage, nein, dann heißt das ja für ihn, er kriegt auch keine Kohle, aber er hat dafür gearbeitet, man hat ihm das versprochen und das Trinkgeld ist auch gestohlen worden und dass wir jetzt völlig leer ausgehen, ist ja auch Unrecht. Also es gibt eine ganz schöne, eigentlich eine Begründung dafür, dass man sagen kann, mach's doch, ist doch dein Recht. Also die Begründung hatte ich eigentlich auch schon und irgendwie der Druck war auch schon. Aber dann, ich hatte auch noch einen Ratgeber gefragt und gesagt, nee, mach das auf keinen Fall. Und am nächsten Tag bin ich da hingegangen, auch ein bisschen mit einem bisschen angsterfüllten Herzen. Und mein Kollege sagt, ach super, hier, hast du auch schon da irgendwie jemanden gefunden? Ich so, nee, ich muss dir auch was sagen, ich werde das nicht machen. Warum das denn nicht? Wie, willst du mich verarschen? Warum das denn nicht? Und er wurde richtig aggro. Und ich so, ja, das wirst du vielleicht nicht verstehen, aber ich glaube, dass Jesus Christus, wenn er in meiner Situation wäre, er würde das auch nicht machen. Und dann war das Unverständnis völlig komplett. Und er so, willst du mich verarschen? Was soll das? Da kriege ich auch keine Kohle. Was habe ich denn damit zu tun? Und so. Und mit der Angestellten, die habe ich das dann auch gesagt, nee, ich mache das nicht. Was der andere macht, das soll mir egal sein. Ich rede hier für mich. Aber ich werde das nicht machen. Und die hat mich auch gefragt, ja, warum denn nicht? Ich sage, ich glaube, Jesus wird das auch nicht tun. So. Aber das war ein Moment, ich sage es einfach so, ich habe mich Gott danach so nah gefühlt. Ich habe mich Gott so nah gefühlt. Und es bringt einen zu Gott total hin. Und wenn du, ja, ich meine, das sage ich jetzt nicht, wir möchten mir auch ein Stück Geheimnis eher bewahren, wo ich das nicht schaffe und mich anders entscheide, ja, fühle ich mich doch irgendwie so distanziert von Gott, obwohl er doch eigentlich auch so nah ist. Man kann ja auch, wenn man so Distanz spürt, man kann einem so nah sein, man spürt trotzdem eine Distanz, wenn irgendwie was innerlich fehlt. Und das, worum es, was eigentlich das eins der geilsten Dinge des christlichen Glaubens ist. Und diese Predigt, das ist jetzt so ein bisschen die Zielgerade, ihr könnt euch schon noch vorbereiten, Stevie, du kannst auch schon mal gleich die Gitarre umschnallen. Geht es hier nicht darum, dass ich euch alle naselang daran erinnern möchte, dass ihr das Sünde, das Riesenproblem ist und euch nochmal so, dass ihr alles ein bisschen geknickt, leicht zerknirscht, latent euch schuldig fühlt, dass ihr hier so rausgeht. Das wäre ja eigentlich genau der, also es ist definitiv nicht meine Motivation, ich glaube auch nicht die Motivation des Herrn, sondern es ist irgendwie, es ist einmal eine Lebensrealität, die wir erleben. Und auch diese, auch Christen machen Kack. Aber einer der großen Dinge des christlichen Glaubens ist Vergebung. Ist, dass wir diese ganzen Dinge, die uns von Gott hindern, dass Jesus die aufräumen kann. Dass er all das, was so dazwischen steht, und klar, Vergebung ist ein Weg und wer da auch am Anfang steht, der kann oder kann ich nicht alles heute darüber predigen, will ich auch nicht, aber es gibt Vergebung, es gibt einen reinen Tisch. Und ich habe hier auch in den letzten Wochen mit Leuten gebetet und die wirklich in einigen Punkten so mutig Dinge bekannt haben, klar gemacht haben, und ich weiß mittlerweile auch, was ein Richtungswechsel auf Französisch heißt, durch das UNO-Spiel. Changement de sens. Das hört sich viel besser an als auf Deutsch. Aber Vergebung hat etwas mit einem Richtungswechsel zu tun. Ja, ich will doch nicht die Distanz. Ich will doch eigentlich Nähe zu Gott. Und Leute, das kann man erleben. Und das ist gar nicht schwer. Vergebung ist einer der, ja, so der, einer der Witz des Christentums. Der Witz ist falsch, aber es ist so der, die Kernaussage. Es ist so einer der Highlights. Und wenn man, also so gesehen möchte ich eigentlich, dass ihr, wenn ihr sagt, hey Mann, der Herr und ich, wir sind so, ja, bei uns, da passt kein Blatt dazwischen. Halleluja, dann will ich nicht durch die Predigt, dass du wieder so anfängst zu grübeln, gibt es vielleicht doch irgendwas, was noch rauskommen könnte? Nein, sondern dann freu dich darüber. Dann will ich eher, dass durch diese Predigt du sagst, super, dass es Vergebung gibt. Super, dass das da ist. Super, dass ich nicht irgendwann da stehen muss, wo dann alles rauskommt. Sondern dass Jesus aufräumt und dass er das alles löschen kann. Und bevor wir noch ein bisschen Lobpreis machen, möchte ich gerne euch noch einen kleinen Video zeigen, der das nochmal illustriert. Ich möchte die Miri bitten, einmal das Licht vorne auszumachen. Genau. Und dass ihr genau guckt, weil man ist es ein bisschen nicht so gut von hinten zu sehen. Den Ton an und dann den Video einmal einzuspielen. Er heißt, Jesus räumt auf.